Oh, vielen Dank. Das ist super. Jetzt sind wir da. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, bei euch zu sein. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal bei euch war, aber umso schöner. Und ich mache heute auch direkt da weiter, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wir waren letztes Mal bei der Bergpredigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, bei Matthäus 7, 24 bis 27. Und ich hatte mit Andreas gesprochen und er hat mir gesagt, dass ihr euch freuen würdet, wenn wir diesen Text, ich hatte ja gesagt, dass wir den nochmal ein bisschen unter einer anderen Perspektive nochmal betrachten. Und so möchte ich den Text, über den ich das letzte Mal schon mit euch gesprochen habe, heute ein wenig mehr aus einer seelsorgerlichen Perspektive mit euch betrachten. Also, wir sprechen heute über Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Und das ist das Ende der Bergpredigt. Also, wenn man diesen Text richtig verstehen möchte, müsste man jetzt eigentlich nochmal in die ganze Bergpredigt reingehen. Das mache ich jetzt nicht, das wird jetzt zu viel Zeit nehmen, aber in der Bergpredigt, wenn man so die groben Schneisen schlägt, spricht Jesus im Wesentlichen über die bessere Gerechtigkeit als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. In Matthäus 5, Vers 20 sagt er, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und wir hatten das letztes Mal, als ich bei euch war, schon ein wenig gesehen, was das bedeutet, auch anhand des Gleichnisses mit den zwei Häusern, die wir in Matthäus 7 lesen. Im Kontext von Matthäus 7 sehen wir, dass dieses Gleichnis von den zwei Häusern, über das wir auch heute nochmal sprechen werden, oh, ich bin glaube ich schon zu weit, Moment mal, das ist immer schwierig, wenn man hier tippt, genau. Sehen wir, dass Jesus dort über die enge Pforte und den schmalen Weg spricht, beziehungsweise über die breite Pforte und den breiten Weg. Ah, da oben ist auch, ja, genau. Ja, hier, da, da. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Genau. Er spricht also davon, dass es einen breiten Weg gibt, der zur Verdammnis führt und nur einen schmalen Weg, der zum Himmel führt und dass nur wenige ihn finden. Er spricht in Matthäus 7 von der Verführung von außen durch falsche Propheten, die in Schafskleidern zu uns kommen, die aber an ihren Früchten erkannt werden können. Und nachdem er von dieser Verführung von außen spricht, spricht er dann auch von der Verführung von innen, nämlich von Selbstbetrug. Er sagt in Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist also sehr, sehr schlimm. Es wird einmal am jüngsten Tag des Gerichtes Menschen geben, die das richtige Bekenntnis haben, Herr, Herr, die sogar fromme Werke vorzuweisen haben. Ja, sie haben böse Geister ausgetrieben, sie haben im Namen Jesu geweissagt. Und trotzdem wird Jesus ihnen sagen, ich habe euch noch nie gekannt. Ihr hattet nie wirklich eine echte Beziehung mit mir. Ihr habt nie wirklich eine Wiedergeburt erlebt. Ich kenne euch gar nicht. Das ist sehr, sehr schlimm. Nun, Moment. Wir haben letztes Mal dann das Gleichnis von den zwei Häusern durchgelesen und ich würde es gerne einfach nochmal lesen, damit wir nochmal so im Text richtig drin sind. Hier war es, ne? Matthäus 7, Vers 24 bis 27. Da sagt Jesus, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Wir haben uns letztes Mal angeschaut, dass wenn man diese beiden Häuslebauer miteinander vergleicht, man viele Gemeinsamkeiten miteinander entdecken kann. Das ist also alles Wiederholung, was ich jetzt sage. Das habe ich alles letztes Mal schon gesagt, aber nochmal, um euch so ein bisschen reinzunehmen, ist ja schon ein bisschen Zeit vergangen. Beide Häuslebauer hören das Wort Gottes, beide bauen ein Haus, beide bauen in derselben Gegend, denn beide erleben dieselben Stürme. Beide haben ein unsichtbares Fundament. Das Haus hält bei beiden bei schönem Wetter stand und beide werden denselben Prüfungen ausgesetzt, nämlich Regen, Wasser und Sturm. Am Ende haben beide auch ein Ergebnis. Das ist zwar sehr unterschiedlich, aber trotzdem können wir sagen, es ist eine Gemeinsamkeit. Es gibt aber auch wesentliche Unterschiede. Nur einer hört und tut auch, der andere hört und tut nicht, was Jesus sagt. Der kluge Mann gräbt tief, wenn man die Parallelstelle Lukas 6, 48 liest, während der Dumme sich nicht mit Fundamenten abgeben will. Es ist also eine unterschiedliche Baugeschwindigkeit. Der eine baut sehr schnell, ist auf Sand, er braucht nicht viele Vorbereitungen. Der andere, der baut auf Fels, er braucht wesentlich länger. Es gibt unterschiedliches Material, Fels und Sand, und das Ergebnis ist völlig unterschiedlich. Standhaftigkeit oder Zusammenbruch. Der eine ist klug, der andere ist töricht. Nun, wir haben letztes Mal dieses Gleichnis dann versucht zu enträtseln und haben gesehen, der weise Mensch ist also ein Mensch, der die Bergpredigt hört und tut. Wenn der Jesus spricht ja hier nicht über Bauarchitektur, das ist nicht das, was er eigentlich sagen will. Es geht ihm um die Gestaltung unseres Lebens. Also wenn wir vom Hausbauen reden, reden wir über das Leben gestalten, unser Verhalten in dieser Welt. Der Fels, haben wir gesehen, ist Christus. Regen, Wasser und Wind sind die Prüfungen des Lebens. Und der törichte Mann ist nur ein Hörer des Wortes, kein Täter. Und Sand im Kontext der Bergpredigt, wenn man mal guckt, was in der Bergpredigt alles so erwähnt wird, was wir nicht tun sollen, dann sind das so Dinge wie Stolz, Selbstgerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten, Mord im Herzen, Ehebruch, falsches Reden, Rache, Hass, Hochmut, Geldliebe, Verurteilung anderer, Gebetslosigkeit und so weiter und so fort. Nun, der Jesus entfaltet hier in der Bergpredigt keine Werkgerechtigkeit. Also nicht durch unser Tun wird man Christ, aber weil ich Christ bin, tue ich bestimmte Werke. Ja, die Reihenfolge ist hier wichtig. Und deswegen landet man, wenn man die Bergpredigt richtig versteht, am Ende eigentlich immer wieder bei der ersten Seligpreisung in Matthäus 5, Vers 3. Dort heißt es, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Ja? Wir werden es nie schaffen, von uns aus geistlich arm zu werden oder auch nur einer der Seligpreisungen zu verwirklichen. Genau dafür, wenn wir erkennen, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten, genau dann rufen wir nach Gott und dann wird uns seine Gerechtigkeit zuteil. Dann komme ich zu Jesus, dann komme ich zum Kreuz. Sein Tod war mein Tod, seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Ich bekomme ein neues Leben. Aber dann soll mein Leben auch gute Früchte bringen. Und das ist das, was in Jakobus dann steht. Ja? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Es ist also eine und dieselbe Medaille letztlich. Nun, wir haben letztes Mal uns die Frage gestellt, worauf baust du dein Lebenshaus? Und wir haben gesehen, dass nur im Herrn Jesus Christus können wir die Forderungen der Bergpredigt überhaupt erfüllen. Der natürliche Mensch kann das gar nicht. Jesus ist der Gesetzgeber, er ist auch der Gesetzeserfüller, er ist der Richter und er ist der Retter, alles zugleich in einer Person. Nun, letztes Mal war so der Schwerpunkt eigentlich auf diese grundlegende Aussage dieses Gleichnisses, worauf baue ich mein Lebenshaus? Auf diesen Felsen des Herrn Jesus Christus. Und ich kenne euch jetzt nicht, aber falls hier jemand sein sollte, der Jesus noch nicht als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, dann ist das die Botschaft, die immer noch gilt. Alles, was heute kommt, ist eher für Gläubige gedacht. Also ist eher für Menschen gedacht, die mit Jesus unterwegs sind. Wenn du noch nicht mit Jesus unterwegs bist, dann ist das Erste, was du in deinem Leben tun solltest. Du solltest Jesus deine Sünden im Glauben übergeben, du solltest ihn als deinen Herrn und Heiland annehmen und du solltest neues Leben empfangen. Ich gehe jetzt aber davon aus, dass jetzt hier viele Menschen sitzen, die mit Jesus unterwegs sind, und zwar schon viele, viele Jahre. Und für euch ist dieser Text, glaube ich, auch sehr wichtig, denn man kann ihn tatsächlich aus einer seelsorgerlichen Perspektive betrachten, der dann uns, glaube ich, als Gläubige auch sehr viel zu sagen hat. Letzte Folie zur Wiederholung. Letztes Mal hatte ich euch dann ein paar Fragen mitgegeben, die lauteten: Ist Jesus dein Herzenskönig? Liebst du ihn? Hast du deine geistliche Armut erkannt? Hungerst und dürstest du nach der Gerechtigkeit? Bist du durch die enge Pforte auf den schmalen Lebensweg gegangen? Hast du durch Jesus Vergebung deiner Sünden und damit auch ein reines Herz? Lebst du in einer lebendigen Beziehung mit dem Herrn Jesus? Bist du mit ihm verbunden oder nur aktiv für ihn? Und worauf setzt du deine Hoffnung im Leben und im Sterben? Seelsorge ist ja so ein Riesenwort, oder? Also heute wird ja so viel über Seelsorge gesprochen. Letztlich ist Seelsorge nichts anderes als Intensivjüngerschaft anhand eines konkreten, meist lebensbeherrschenden Problems. So würde ich Seelsorge definieren. Und heute wollen wir uns die Frage stellen: Wozu dienen Stürme im Leben? Jeder von uns wird Prüfungen, Stürme, sagen wir dazu, im Leben ausgesetzt sein. Und wir wollen uns heute einmal die Frage stellen: Wofür ist das eigentlich gut? Und ich lese den Text noch einmal. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Der Herr Jesus spricht hier von zwei Häusern. Zunächst, soweit, so gut. Diese zwei Häuser, von außen betrachtet, kein großer Unterschied. Sie stehen da, es ist schönes Wetter, viele Gemeinsamkeiten. Von außen betrachtet würde man sagen, es gibt keinen großen Unterschied zwischen diesen beiden Häusern. Jetzt passiert aber etwas, jetzt kommt hier ein Platzregen. Genau, als erstes kommt hier ein Platzregen. Und wichtig, er kommt bei dem einen Haus wie bei dem anderen Haus. Danach kommt eine Wasserflut, ein starker Flut, ja. Wasser kommt da, und zwar bei dem einen Haus wie bei dem anderen Haus. Und dann kommt ein starker Wind. Genau, sowohl bei dem einen Haus wie bei dem anderen Haus. Und dieser Wind, dieser Platzregen, diese Stürme, die da auf beide Häuser einströmen, die machen jetzt etwas deutlich, nämlich, dass beide Häuser unterschiedliche Fundamente haben. Die Bibel sagt, das eine Haus bleibt stehen und das andere Haus fällt zusammen und sein Fall war groß, sagt die Bibel sogar. Nun, wie gesagt, der Jesus redet hier nicht über Bauarchitektur, sondern er möchte uns etwas über unser Leben verdeutlichen, ist die Frage, was möchte er damit aussagen? Wenn wir das mal übertragen, dann können wir uns die Frage stellen, okay, was sind denn diese Stürme in unserem Leben? Vielleicht ist ein Sturm in deinem oder meinem Leben der Ehepartner. Das kann sein, ja, du hast jemanden geheiratet und dann merkst du, die Ehe ist schwierig und du hast den 30-jährigen Krieg in der Ehe, das hoffe ich nicht. Aber jetzt ist es schwierig, ja, dein Ehepartner, das kann ein Sturm sein. Finanzen können ein Problem sein. Es kann sein, du hast zu wenig Geld, hast ständig Sorgen, irgendwie wegen Geld. Es kann auch sein, du hast zu viel Geld, auch das kann ein Sturm sein. Weißt gar nicht, wie du den verwalten sollst. Der Beruf, vielleicht hast du einen Chef, der dich ständig niedermacht, der dich zwingt zu lügen, der dich in Gewissensnöte bringt, auch das kann ein Sturm sein. Finanzen können ein Problem. Die Gesundheit kann ein Sturm sein. Arbeitskollege von mir, Frau, Krebsdiagnose, und das stellt so ein ganzes Familienleben von jetzt auf gleich völlig auf den Kopf. Der Beruf, vielleicht hast du einen Chef. Also eine Gesundheit kann ein sehr, sehr starker Sturm sein in unserem Leben. Vielleicht sind die Kinder ein Sturm in deinem Leben. Sie gehen vielleicht Wege, die dir nicht gefallen, vielleicht sind sie ungehorsam, frech, was auch immer. Also auch Kinder können ein starker Sturm sein. Oder die Gemeinde. Du wirst vielleicht nicht beachtet, nicht richtig gegrüßt, redet man über dich und du hast das Gefühl, Mensch, vielleicht sind die Kinder in der Gemeinde, da gehe ich gar nicht gern hin. Vielleicht ist auch das ein Sturm in deinem Leben. Vielleicht sind es auch die Eltern, du bist schon längst ausgezogen und die mischen sich immer noch in dein Leben ein, sagen dir, was du zu tun und zu lassen hast.
Oder die Gemeinde.
Vielleicht ist auch das ein Sturm in deinem Leben. Oder deine Nachbarn,
redet man über dich und
holen wegen jeder Kleinigkeit die Polizei.
Vielleicht sind die Kinder
spionieren rum.
Ich gar nicht gern hin.
Ich weiß nicht, was vielleicht für Nachbarn ihr so habt, aber auch das kann ein kann den Sturm sein. Ich habe von einem Verwandter von mir erzählt, der hat so einen Schuppen gebaut und den hat er 2 Zentimeter zu nah beim Nachbarn aufs Grundstück gebaut. Und der Nachbar hat gewartet, bis er den schön aufgebaut hat und danach hat er darauf bestanden, dass der ganze Schuppen abgerissen wird. Ist doch gemein, oder?
Spionieren rum.
Ja. Wer solche Nachbarn hat, braucht keine Feinde mehr.
Auch das kann ein.
Genau. Alles das kann passieren. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf solche Stürme in unserem Leben? Nun, eine Strategie wäre zum Beispiel, dass ich einfach weglaufe.
Ja?
Oder eine andere wäre vielleicht, dass ich versuche jetzt hier so, das Haus wird schon rissig, dass ich versuche mit Balken zu arbeiten oder vielleicht hier irgendwie Mörtel und ein bisschen versuche auszubessern. Wie sieht das dann praktisch aus?
Dass ich einfach weglaufe.
Dein Ehepartner, er macht Druck. Musst du auch Druck ausüben. Kämpfe für deine Rechte. Schaffe Klarheit. Oder Finanzen. Such dir eine gute Finanzberatung. Dein Beruf. Wenn dein Chef es zu bunt treibt, such dir eine andere Arbeitsstelle. Gesundheit. Ja, du kannst es mit anderer Arznei versuchen. Du kannst es mit anderen Ärzten versuchen. Auch das haben wir gerade gehört. Kinder, stelle ein Ultimatum. Ihr macht, was ich sage, sonst verlasst ihr das Haus. Fertig, Problem gelöst.
Sucht eine gute
Gemeinde, finde eine bessere Gemeinde. Gibt in Lippstadt bestimmt auch noch andere Gemeinden. Eltern, rede ein klares Wort, setze klare Grenzen. Oder deine Nachbarn, warne, drohe selber mit der Polizei.
Das haben wir gerade gehört.
Und schon ist das alles geklärt.
Kinder, stelle ein Ultimatum.
Von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ja gar nicht alles völlig verkehrt. Es kann zum Beispiel sein, wenn du Finanzprobleme hast, dass du tatsächlich dir eine Finanzberatung suchst. Oder es kann auch sein, jetzt gerade, wie wir es gehört haben, auch die Ärzte haben vielleicht keine richtige Diagnose gestellt, du holst dir eine zweite Meinung. Das kann richtig sein. Die Frage ist aber, ist das biblisch gesehen die Lösung für das Problem?
Was ich jetzt gerade gesagt habe, ist ja gar nicht alles völlig verkehrt.
Das ist die Frage. Denn wenn man es biblisch, mit einer biblischen Brille betrachtet, ist das Problem nicht der Sturm, sondern das Fundament. Man könnte jetzt auch als Lösungsstrategie zum Beispiel noch gehen zu einem Psychologen, der wird dir sagen, du musst dich abgrenzen, halte alles möglichst fern von dir.
Ja,
kommt uns vielleicht bekannt vor.
Das ist die Frage.
Nun, die Frage ist, was sagt Gott zu all dem? Und Gott sagt, das Problem ist nicht der Sturm von außen. Gott sagt, das Problem ist das Fundament, das falsche Fundament, auf das du gebaut hast. Das ist das Problem. Und wir müssen also am Fundament arbeiten. Und ich weiß nicht, was denkt ihr, wenn ein Haus steht, kann man dann noch am Fundament arbeiten?
Ist nicht der Sturm von außen.
Ist es möglich?
Gott sagt, das Problem ist das Fundament, das falsche Fundament.
Bautechnisch gesehen ist das möglich. Es ist möglich, aber es ist sehr, sehr schwer. Es ist viel leichter, ein Dach zu decken oder eine Wand nachträglich einzuziehen oder so. Aber am Fundament zu arbeiten, das kostet richtig Zeit.
Es
kostet richtig Arbeit und Mühe. Und wisst ihr, uns sind die einfachen Ratschläge oft viel leichter. 10 Schritte zu einer glücklichen Ehe. Lesen wir ein Buch und dann machen wir 10 Schritte und dann gehen wir jetzt einmal abends in der Woche essen und ein schönes Candlelight-Dinner. Aber wir wollen nicht am Fundament arbeiten oder 20 Schritte gegen Depression. Die Bibel sagt, du musst am Fundament arbeiten. Und was ist das Fundament? Nun, das Fundament ist das, was wir nicht sehen können. Äußerlich, es gibt eine äußerliche Ebene, die sehen wir, das ist das Haus, das sind die Stürme. Aber das Fundament ist unterirdisch und wenn man diese Bildebene überträgt, das, was wir nicht sehen können, ist das, was in unserem Herzen passiert. Das ist das Entscheidende. Und entweder ist unser Fundament der Herr Jesus Christus oder es ist etwas anderes. Und dieses etwas andere, das nennt die Bibel Götz.
Das Haus sind die Stürme.
Das ist der Punkt.
Aber das Fundament ist.
Jetzt würden wir sagen: Naja, wir sind doch Christen. Ist doch völlig klar, Jesus ist unser Fundament. Ja, das sagen wir so. Aber in der Praxis, in diesen vielen kleinen Dingen unseres Lebens, Partner, Ehe, Kinder, Beruf, dort zeigt sich, wenn die Stürme kommen, ob Jesus wirklich unser Fundament ist. Wir werden das gleich noch sehen. Und wisst ihr, das Spannende ist ja, deswegen habe ich das auch so betont, dass die Stürme auf beide Häuser treffen. Also auch der Mensch, der mit Jesus wiedergeboren ist, der Jesus liebt, der sein Leben auf Jesus baut, auch der wird Prüfungen ausgesetzt sein. Aber diese Prüfungen werden nur noch mehr offenbaren, dass dieser Mensch mit Jesus lebt. Hiob ist das Paradebeispiel. Er hat unfassbare Stürme gehabt. Er hat seine Kinder verloren, hat seinen Besitz verloren, hat seine Gesundheit verloren.
Und wenn man sein Leben studiert, wird man sehen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Er betet Gott an. Ja? Also er wurde nur noch mehr wurde offenbar, dass er wirklich ein Mensch war, dessen Herz auf Gott gerichtet war. Nun, ich mache jetzt einen Exkurs mit euch und wir wollen uns die Frage stellen, wer kontrolliert eigentlich die Stürme in unserem Leben? Das ist jetzt ein theologisch nicht ganz so leichter Exkurs, den ich mit euch mache, weil es da seit Jahrhunderten in der Kirchengeschichte Leute gibt, die sich da theologisch die Köpfe einschlagen. Ich sage auch gar nicht, welche Lager es da so gibt. Mir geht es aber um die Praxis, ja? Also mir geht es um die seelsorgerliche Praxis. Wer kontrolliert eigentlich die Stürme in unserem Leben? Und ich werde versuchen, das, was ich jetzt zu sagen habe, einfach aus der Bibel herzuleiten. Und ihr habt das ja wunderbar heute in der Einleitung auch gesagt. Prüft alles am Wort Gottes. Nun, wer kontrolliert die Stürme in unserem Leben? Ich werde erstmal so eine kleine Schematik da zeigen und dann versuchen, es biblisch zu belegen. Es gibt im Prinzip drei Faktoren in unserem Leben. Es gibt Gott, es gibt den Satan und es gibt Umstände. Nun, die Umstände können solche Dinge sein wie, was weiß ich, mein Haus brennt ab oder ich habe Erfolg oder ich habe vielleicht Versuchung tritt in mein Leben oder ich habe, ja, zu viel Geld, zu wenig Geld, werde vielleicht ausgeraubt. Dinge, die ich in meinem Leben genießen kann, auch das können Umstände von außen sein. Denkt man an das Volk Israel, die haben ganz viele Wachteln bekommen und eigentlich war das aber eine Prüfung von Gott. Das sind alles so Umstände. Ja? Gott, der Satan und Umstände. Gott ist die primäre Ursache für alles. Das ist jetzt mal so die These, die ich in den Raum werfe. Also er ist die Erstursache. Letztlich hängt alles an Gott. Es geht alles über den Tisch Gottes. Der Satan ist nur die Zweitursache und die Umstände sind die Drittursache. Jetzt schauen wir uns das mal an von der Bibel her. Ich sehe gerade, ich habe die falsche Präsentation hinten eingegeben. Ich habe hier eigentlich eine andere Präsentation, das ist schlecht. Aber, ach, das ist echt schade. Nun gut, dann ist es nicht schlimm. Ich werde noch ein bisschen ergänzen dann zu der Präsentation, die ihr habt. Und vielleicht habt ihr eure Bibel, dann könnt ihr das mit aufschlagen. Nehmen wir mal als erste Bibelstelle nicht die hier vorne steht, sondern Hebräer 1, Vers 3. Es sind jetzt eine ganze Fülle an Bibelstellen, aber die würde ich dann doch gerne darlegen. Sonst müssten wir jetzt eine Pause machen, noch eine Präsentation ändern, das wird zu viel. Hebräer 1, Vers 3, da heißt es, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also Gott ist der Erhalter aller Dinge. In Kolosser 1, Vers 17, also wie gesagt, es werden jetzt viele Bibelstellen, heißt es, und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Da geht es um Jesus Christus. Also Gott ist der Erhalter aller Dinge, sagt die Bibel, ganz klar. Zweitens, kein Ereignis in der Schöpfung geschieht außerhalb der Kontrolle und Vorsehung Gottes. Wenn wir Psalm 48, Vers 7 aufschlagen, dort lesen wir von der unbelebten Schöpfung, lobt den Herrn von der Erde her, ihr Meerestiere und alle Meeresfluten, Feuer und Hagel, Schnee und Dunst, der Sturmwind, der sein Wort ausführt. Psalm 48, Vers 7. Also wir haben dort im Prinzip Meerestiere, wir haben dort Schnee, aber auch Hagel, Sturmwind, alles muss dem Herrn gehorchen. In Hiob 37, Vers 12, da spricht Elihu, das war der vierte Freund, für den musste Hiob übrigens kein Opfer bringen, der musste keine Buße tun. Da heißt es, die Wolken beschwert er mit Wasser und durch das Gewölk bricht sein Licht. Er kehrt die Wolken, wohin er will, dass sie alles tun, was er ihnen gebietet auf dem Erdkreis. Zur Züchtigung für ein Land oder zum Segen lässt er sie kommen. Also die Wolken werden von Gott regiert. Das ist alles im Bereich der Schöpfung. In Matthäus 5, 45 heißt es, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Jetzt haben wir die Tiere. Wir haben gesehen, also Sonne, Wind, Sturm, Hagel, alles gehorcht Gott. Wenn wir uns die Tiere anschauen, Matthäus 6, 26 in der Bergpredigt, dort heißt es, seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch, seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie?
Oder Psalm 104, Vers 27 bis 29. Es wartet alles auf dich, dass du ihnen Speise gebest zu seiner Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Also auch hier merkt man, die ganze Tierwelt ist völlig in der Hand Gottes. Gott kontrolliert es, dass die Vögel zu essen haben, dass die Tiere im Meer ihre Nahrung haben. Alles ist in der Hand Gottes. Wie bitte? Das ist das, was die Bibel sagt. Ich zitiere ja nur. Also, das ist das, was die Bibel sagt. Und dann gibt es sogar die scheinbar willkürlichen oder zufälligen Ereignisse. Ich werde euch die Präsentation im Nachgang dann zur Verfügung stellen, dann könnt ihr das nochmal gerne nachlesen. Da heißt es in Psalm 16, Vers 33, im Gewandbausch schüttelt man das Los, aber all seine Entscheidung kommt vom Herrn. Also sogar so etwas wie Würfeln zum Beispiel, wo wir sagen würden, das ist ja jetzt das Sinnbild schlechthin für zufällige Ereignisse. Selbst das, sagt die Bibel, hat Gott in seiner Hand. Wenn wir uns die Nachrichten anschauen, dann sehen wir ganz viel, diese Nation ist im Fokus, diese Nation ist im Fokus, Israel ist ständig im Fokus, zurzeit mit USA dreht sich da vieles, was mit den Nachrichten kommt. Die Bibel sagt, Hiob 12, Vers 23, er macht Völker groß und er vernichtet sie, er breitet die Völker weit aus und er führt sie weg. Also auch das Geschick der Völker hat Gott in seiner Hand. Und wenn wir dann unsere eigenen persönlichen Belange des Lebens anschauen, dort können wir dann sagen, mit Matthäus 6, Vers 11, dort lernen wir ein Gebet von Jesus, unser tägliches Brot gib uns heute. Da muss man mal drüber nachdenken. Wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir wissen, letztlich sind wir auch in dieser angelegt, dass wir versorgt werden von Gott abhängig und trotzdem bedient sich Gott gewöhnlicher Mittel. Also es gibt Menschen, die sehen ihren Samen, die ernten, die müssen das Brot zubereiten, aber am Ende der Fahnenstange nehmen wir es aus der Hand Gottes. Ja? Deswegen beten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Oder Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Apostelgeschichte 17, Vers 28, denn in ihm leben, weben und sind wir. Nun, was ist mit unseren Fähigkeiten, unseren Begabungen? Denken wir mal an jemanden, der gut Klavier spielen kann. Die Bibel sagt, 1. Korinther 4, Vers 7, denn wer gibt dir einen Vorzug? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Es gibt ja natürliche Begabungen, es gibt geistliche Begabungen oder Geistesgaben. Und letztlich, natürlich müssen wir diese Gaben entfalten. Wenn wir einfach nur faul da sitzen, wird daraus nichts. Aber am Ende des Tages können wir sagen, was hast du, das du nicht empfangen hast? Deswegen rühmen wir uns auch nicht selber, sondern wir geben Gott die Ehre. Und jetzt kommt ein schwieriger Bereich. Was ist denn mit dem Bösen eigentlich? Hat Gott auch das Böse in seiner Hand? Da wird es jetzt schwierig. Aber ich sage, dass Gott auch das Böse in seiner Hand hat. Weil stellt euch mal vor, was wäre denn, wenn Gott das Böse nicht in seiner Hand hätte? Dann müssten wir ja immer Angst haben, dass am Ende der Teufel vielleicht doch siegt oder dass im Himmel vielleicht doch mal wieder sich das Böse Bahn bricht. Wenn man zum Beispiel die Geschichte von Josef sich anschaut, in 1. Mose 45, Vers 5, da kommen dann seine Brüder zu ihm und er sagt, und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Die Brüder haben Josef verkauft und trotzdem konnte Josef am Ende sagen, zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Interessant, oder? Er hat auch das Leid, was ihm angetan wurde, aus der Hand Gottes genommen. Oder David, ja, in 2. Samuel 16, Vers 11, ihr kennt vielleicht diese Geschichte, da ist der David auf der Flucht vor seinem Sohn und dann ist da dieser Schimmi, der dem David flucht und mit Erdklumpen nach ihm wirft. Ja? Und David sagte zu Abishai und zu all seinen Knechten, also die Knechte von David, die hatten eine Lösung, Kopf ab, fertig, Problem gelöst. Und was sagt David? 2. Samuel 16, Vers 11,
David sagte zu Abishai und zu all seinen Knechten: Siehe, mein Sohn, der aus meinem Leib hervorgegangen ist, trachtet mir nach dem Leben. Wie viel mehr jetzt dieser Benjaminiter, lasst ihn, mag er fluchen, denn der Herr hat es ihm gewiss gesagt. Also David war sich völlig im Klaren, wenn dieser Schimi es wagt, mir zu fluchen, auch das nahm er aus der Hand Gottes. Und ganz spannend wird es bei David selber, das ist jetzt schade, dass ich die Präsentation nicht habe, da könnte man das sehr schön sehen, aber David zählt ja am Ende seines Lebens das Volk. Und wer ist jetzt eigentlich hier die Ursache dafür? Ja, da lesen wir in 2. Samuel 24, Vers 1: Und der Zorn des Herrn entbrannte abermals gegen Israel, und er reizte David gegen sie und sprach: Geh hin, zähle Israel und Juda. Also der Herr ist zornig auf Israel und er reizt David: Geh hin und zähle Israel und Juda. In 2. Samuel 24, Vers 17, ein paar Verse weiter, lesen wir dann von David: Da aber David den Engel sah, der das Volk schlug, sprach er zum Herrn: Siehe, ich habe gesündigt, ich habe die Missetat getan. Was haben diese Schafe getan? Lass deine Hand gegen mich und meines Vaters Haus sein. Also Gott hat den David gereizt und David ist aber trotzdem voll verantwortlich für sein Tun. Und er tut Buße und sagt: Ich habe gesündigt. Und ganz spannend wird es dann in 1. Chronik 21, Vers 1, da heißt es: Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass er Israel zählen ließ. Ja, wer denn jetzt? War es jetzt Gott, war es jetzt der David oder war es der Satan? Ja, es war Gott, der sich des Satans bediente, dass er quasi David dazu versuchte, das Volk zählen zu lassen. Man kommt da sonst durcheinander, wenn man diese Dinge nicht miteinander richtig berücksichtigt. Hiob, habe ich vorhin schon erwähnt, was ist mit dem Bösen? Und er sprach: Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Hiob 1, Vers 21 war das. Hiob 2, Vers 10, er aber sprach zu ihr: Du redest, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir da das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Also Hiob, der hat dieses Leid, was ihm widerfahren ist, 100% aus der Hand Gottes genommen. Seine Frau sagt: was glaubst du noch an Gott? Sag Gott ab und stirb. Er sagt: Du redest wie eine der törichten Frauen. Haben wir das Gute von Gott angenommen, sollten wir nicht das Böse auch von Gott annehmen. Und das Spannende ist bei Hiob, er erfährt bis zum Ende seines Lebens nicht, was da wirklich im Himmel vor sich gegangen ist. Hiob kriegt bis zum Ende seines Lebens nicht die Frage beantwortet, warum passiert das eigentlich. Er kriegt nur eine Schau von der Größe Gottes. Ich habe noch zwei Beispiele. Oh, jetzt hat man vielleicht von euch ein Taschentuch, das wäre lieb. Dankeschön. Ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Danke. Jona, wenn ihr wollt, könnt ihr Jona mal aufschlagen, Jona 1, Vers 15. Da heißt es: Darauf nahmen sie Jona, also die Männer des Schiffes, und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Die Männer haben Jona genommen und haben ihn ins Schiff geworfen. Ein Kapitel weiter, in Jona 2, Vers 4, da betet der Jona und sagt: Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Auch interessant, ne? Die Männer haben ihn ins Meer geworfen, aber Jona betet: Herr, du hast mich ins Meer geworfen, weil er wusste, letztlich ist er in der Hand Gottes. Also sowohl die Männer als auch Gott warfen Jona ins Meer. Gottes Vorsehung zwang die Seeleute nicht, sie waren sich auch keines göttlichen Planes bewusst, sondern Gott bringt seinen Plan durch willentlich und bewusste Entscheidungen realer Menschen, die moralisch für ihre Handlungen verantwortlich sind, zur Ausführung. So, und jetzt haben wir hier solche Bibelstellen wie hier zum Beispiel Jesaja 45, Vers 5 bis 7. Ich bin der Herr und sonst keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Man liest über diese Stellen so schnell hinweg. Aber wer bringt Licht und Finsternis? Wer schafft Frieden und Unheil? Auch da, sagt die Bibel, auch das hat Gott in seiner Hand. Oder Klagelieder. Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Auch das Böse? Wirklich? Ja, sagt die Bibel. Und wir kriegen da ganz schnell einen Knoten in unserem Kopf, weil das vielleicht, wenn man sich die Frage stellt, ja, was ist das für ein Gottesbild? Ja, wir kriegen das nicht aufgelöst. Die Bibel sagt eindeutig, Gott ist gut und in ihm ist, er ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Aber die Bibel sagt auch, dass Gott das Böse in seiner Hand hält. Und ich persönlich bin total froh darüber, weil die Alternative schrecklich wäre. Amos, geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat? Oder wenn man sich wenn man sich mal die Gerichtsandrohungen gegen Israel anschaut, da liest du niemals in der Bibel, dass Gott sagt, der Satan wird eure junge Heeresmacht vernichten, er wird euch die Pest bringen, das liest man nicht, sondern man liest immer die Gerichtsandrohungen gegen Israel, ich der Herr, ich werde euch in die Gefangenschaft geben, ich werde euch zerstreuen unter alle Länder, immer der Herr wird das machen. Und wer brachte eigentlich den Herrn Jesus ans Kreuz? In Apostelgeschichte 2,23 liest man, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen. Ich meine, das ist die Pfingstpredigt von Petrus. Es war der Ratschluss Gottes, aber die Menschen haben es getan und sie sind dafür auch verantwortlich. Oder Apostelgeschichte 4,27, ja wahrhaftig, gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel, um zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte. Also hier haben wir Herodes, hier haben wir Pontius Pilatus, hier haben wir die Heiden, aber alles ist im Ratschluss Gottes gewesen. Und trotzdem sind Pontius Pilatus und Herodes voll verantwortlich. Zusammenfassung. Gott benutzt alle Dinge, um seine Ratschlüsse auszuführen und gebraucht sogar das Böse zu seiner Ehre und zu seinem Wohl. Und deswegen können wir solche Verse wie Römer 8, 28 wirklich von Herzen uns zu eigen machen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Nichtsdestoweniger tut Gott niemals Böses und er kann niemals für Böses verantwortlich gemacht werden. Ja, das ist die Botschaft, 1. Johannes 1, Vers 5. Das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und auch wenn wir das mit unserem Verstand nicht zusammenkriegen, ist es doch das, was die Bibel lehrt. All diese Verse machen deutlich, dass zweite und dritte Ursachen, also Menschen, Engel, Dämonen, real sind, Unheil verursachen und dafür verantwortlich sind. Und deswegen sagt zum Beispiel auch der Jakobusbrief, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand, sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Nun, Fragen, die sich daraus ergeben könnten. Ich habe hier noch Verse auf der Präsentation, die ich jetzt einfach mal hier überspringe. Ich denke, das waren genug Verse. Hier sind nochmal die Verse für die Gerichtsandrohung. Offene Fragen, die sich da stellen könnten. Ist es richtig, dass Gott uns verantwortlich macht, wenn er doch alle Dinge vorherbestimmt hat? Ja, genau diese Frage, auf die geht Paulus im Römerbrief ein, in Römer 9. Und da wird genau diese Frage aufgeworfen. Und dann sagt er ja, willst du mit deinem Schöpfer rechten? Ja? Also wenn ihr mal Römer 9 aufschlagt, vielleicht können wir das kurz zusammen lesen. Römer 9, Verse 19 bis 23, da heißt es, nun sagst du zu mir, warum beschuldigt er uns dann noch? Wer kann seinem Willen widerstehen? Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Spricht auch ein Werk zu seinem Meister, warum machst du mich so? Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen. Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte, zur Herrlichkeit. Unsere Handlungen haben wirklich Folgen und ändern den Gang der Ereignisse. Also zum Beispiel, wenn ich Alkohol missbrauche, werde ich natürlicherweise früher sterben. Ja?
Die Lehre von der Vorsehung Gottes ermuntert uns in keiner Weise, faul zurückzulehnen und das Resultat bestimmter Ereignisse passiv zu erwarten. Das dürfen wir nicht machen. Beispiel, ja, jetzt könnte man ja sagen, ja, Gott hat alles in seiner Hand und deswegen kann ich mich faul zurücklehnen und Gott wird schon machen. Das darf nicht passieren. Paulus in der Apostelgeschichte 18, da heißt es, Vers 9 bis 11, es sind viele Bibelverse, ich hoffe, ihr könnt das noch ein bisschen verarbeiten, aber ich komme gleich wieder zurück zu dem, wo es dann praktisch wird. Aber es ist wichtig, weil ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Trost, wenn ich Stürme in meinem Leben habe, dass ich weiß, diese Stürme sind von Gott. Oder dieser Sturm hat Gott in seiner Hand. Oder es geht über den Tisch Gottes. Das ist der Gedanke, den ich eigentlich euch vermitteln möchte. Aber nochmal kurz zurück zu Paulus, Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 11. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also Paulus hatte die Verheißung, ich bin mit dir, niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt und trotzdem muss er das tun, was er halt tun muss. Er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und er lehrte ihnen das Wort Gottes. Also er hat trotzdem gehandelt. Gut. Also, Gott ist die primäre Ursache, der Satan ist die sekundäre Ursache. Der Satan ist im Hintergrund, geht umher, sucht, plant, beabsichtigt Vernichtung durch Betrug. Luther hat gesagt, der Satan ist der Satan Gottes, er ist also ein unfreiwilliger Sklave des Allmächtigen. Der Teufel kann nur in dem Rahmen agieren, in dem Gott ihn agieren lässt. Das ist kein gleicher Kampf. Der Satan ist nicht allmächtig, er ist nicht allwissend, er ist nicht allgegenwärtig. Er kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Und deswegen haben wir es immer mit Gott zu tun. Gott erlaubt dem Satan, unter Gottes Kontrolle, Gottes souveräne Absichten zu verwirklichen. Das ist mal ganz wichtig zu verstehen, weil viele, viele Christen ganz oft dem Teufel sofort alles in die Schuhe schieben. Nein, nein. Wenn ich ein Problem habe mit meinem Ehepartner, dann habe ich das, weil Gott am Wirken ist, weil Gott an meinem Fundament meines Lebens arbeiten möchte. Dort ist der Punkt. Ja? Und hier steht jetzt Coram Deo. Das ist ein alter lateinischer Begriff, den man schon in der Bibel findet. Das heißt einfach, das ist der Wandel des Herzens vor Gott. Das ist das, was Gott interessiert. Auf der Bühne des Lebens sieht Gott die ganze Zeit, was passiert auf der Anbetungsebene in meinem Herzen. Das ist die entscheidende Frage. Henoch wandelte mit Gott und weil er mit Gott wandelte, hat ihn Gott zu sich genommen, entrückt mit eigenen Worten. Ja, das ist damit Coram Deo, mit diesem Ausdruck gemeint. Bei all dem ist das die entscheidende Frage. Was passiert auf der Herzensebene? Nun, wenn wir jetzt nochmal hier schauen, warum schickt Gott die Stürme? Weil er an unser Fundament ran möchte. Er möchte offenbar machen, was da in meinem Herzen schlummert. Dafür sind die Stürme in unserem Leben. Und es gibt eine ganz interessante Parallelstelle, die würde ich jetzt gerne noch lesen, aus Hesekiel 13, Vers 10 bis 16. Dort heißt es, darum, weil sie mein Volk irregeführt und von Frieden geredet haben, wo doch kein Friede ist, jener baut eine Wand und diese übertünchen sie mit Kalk. Ja, also hier wird von außen Makulatur betrieben. So sage nun denen, die mit Kalk tünchen, dass sie fallen wird. Es soll ein überschwemmender Platzregen kommen, kommt uns bekannt vor, und Hagelsteine werden fallen und ein Sturmwind losbrechen. Ja siehe, die Wand wird fallen. Wird man dann nicht zu euch sagen, wo ist nun die Tünche, die ihr darüber getüncht habt? Darum, so spricht Gott, der Herr, ich lasse in meinem Krim einen Sturmwind hervorbrechen und ein überschwemmender Platzregen soll durch meinen Zorn kommen und Hagelsteine durch meinen Krim zur Vernichtung. Und die Wand, die ihr mit Kalk getüncht habt, will ich niederreißen und zu Boden werfen. Und warum? Jetzt kommt das Ziel, dass ihr Fundament aufgedeckt wird und Jerusalem fällt und ihr in ihrer Mitte umkommt und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Dafür sind die Stürme im Leben da.
So will ich meinen Krim vollstrecken an dieser Wand und an denen, die sie mit Kalk getüncht haben, und zu euch sagen, die Wand ist nicht mehr, und die, welche sie getüncht haben, sind auch nicht mehr, nämlich die Propheten Israels, die über Jerusalem weissagen und Gesichter des Friedens für sie schauen, wo doch kein Friede ist, spricht der Herr. Das eigentliche Ziel ist, dass das Fundament aufgedeckt wird. Und wie gesagt, es ist schwer, am Fundament eines Hauses zu bauen, wenn es schon steht. Aber Gott in seiner Liebe geht uns immer wieder nach, weil er nicht oberflächlich einfach nur Heilung möchte, sondern weil er ganz tief an unser Herz hindern möchte. Übrigens, wenn ich von Herzen spreche, dann meine ich damit unser Denken, Wollen und Fühlen. Unsere Motivation, unsere Kognition, unsere Emotion, wenn man es ein bisschen gescheit ausdrücken will. Das, was das Innere des Wesens ist, und die Schaltzentrale des Menschen, der innere Mensch, da möchte Gott ran. Nun, wenn wir ans Fundament ran wollen, dann müssen wir graben. Und die Frage ist, wie grabt man? Ja, wie gräbt man? Das ist nicht leicht. Und wie gesagt, es geht nicht um Bauarchitektur, es geht eigentlich um die Götzen unseres Herzens. Jetzt sagt ihr euch vielleicht, ja, habe ich denn mit Götzen was zu tun? Also im Alten Testament, da gab es auch Baal und Aschera, irgendwelche Figuren aus Silber und aus Gold. Aber wisst ihr, als ich verstanden habe in meinem Leben, dass es auch sowas wie immaterielle Götzen gibt, also Götzen des Herzens, da ist mir eine ganz neue Welt aufgegangen. Schlagen wir mal den Epheserbrief auf, dort werden wir das ganz schnell sehen, dass der Epheserbrief auch von den Götzen des Herzens spricht, also auch im Alten Testament wie im Neuen Testament. Wir könnten auch 1. Korinther 10 aufschlagen, wo wir eindrücklich gewarnt werden, nicht Götzendiener zu werden, und Paulus schreibt an die Gemeinde, aber in Epheser 5, dort heißt es, Epheser 5, Vers 3, folgende: Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung, denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Also Habsucht wird hier zum Beispiel mit Götzendiensten in Verbindung gebracht. Ja? Allein schon die Einstellung im Herzen. Nun, wir müssen also an unseren Herzen arbeiten. Und wie geht das? Jetzt wird es praktisch. Ja, also diese Folie eigentlich war jetzt, alles zielt jetzt auf diese, jetzt müsst ihr wach sein, alles zielt jetzt auf diese Folie hin. Und ich werde in meinem zweiten Vortrag heute Nachmittag darauf dann zurückgreifen. Ich mache erst die Theorie und dann mache ich es an einem Beispiel deutlich. Wie soll ich graben? Es passiert also ein Ereignis in meinem Leben. Da kommen Dinge, die fallen dir schwer, die tun dir weh, die fuchsen dich, die wurmen dich, was auch immer das jetzt ist. Denk mal an die letzte Woche zurück, ganz konkret in deiner Situation. Was hat dich geärgert? Was hat dich auf die Palme gebracht? Was ist geschehen? Was ist der Sturm? Das ist also der erste Schritt, dass du dir mal überlegst, okay, was war eigentlich die Situation, die mich so geärgert hat? Du hast auf diese Situation auf eine ganz bestimmte Art und Weise reagiert. Ja? Du bist geflohen, du hast geflucht, du hast was auch immer. Also stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs, ein anderes Auto fährt dir ins Auto rein, du hast einen Autounfall. Jetzt, wie reagierst du darauf? Du kannst anfangen zu schimpfen, du kannst die Polizei holen, du kannst anfangen mit den Menschen zu verhandeln, du kannst anfangen zu beten, du kannst auf der Straße tanzen, du hast 1000 Möglichkeiten, wie du reagierst, aber weil dein Herz so ist, wie es ist, reagierst du auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ja? Und die Bibel sagt, dein Haus, es wird zeigen, es wird standhalten oder es wird zusammenbrechen. Das ist damit gemeint. Nun, das ist alles auf der äußeren Ebene, auf der sichtbaren Ebene, das kann man sehen. Jetzt gehen wir auf die Herzensebene. Mit deiner Handlung hast du immer ein bestimmtes Ziel oder eine Erwartung, was du damit erreichen möchtest. Ja? Wie gesagt, ich mache es gleich an einem Beispiel deutlich. Wir handeln nie einfach nur so, ich habe einfach das so und so gemacht. Nein, nein, es gibt immer ein Ziel, was du verfolgst. Dein Herz ist niemals leer, dein Herz ist immer aktiv. Und es gibt auch immer eine Rechtfertigung. Darin sind wir Weltmeister, unsere Handlungen zu rechtfertigen. Frag mal, Kinder, warum habt ihr gestritten? Ja, weil der hat mir Spielzeug weggenommen. Nein, die hat mich zuerst geärgert. Da sind wir Weltmeister drin, schon von Kindesbeinen an. Rechtfertigung, ja. Und dann der letzte Punkt, das ist das
eigentlich auf der Anbetungsebene, was ist der Schatz deines Herzens? Was möchtest du bewahren? Was möchtest du unbedingt bekommen? Machen wir das mal an einem Beispiel deutlich. Ich nehme euch mal mit in mein böses Herz. Ja? Ich habe eine seelsorgerliche Verschwiegenheit. Ich kann immer nur über mich selber reden, weil andere bringen. Aber jetzt nehmen wir mal ein echtes Beispiel. Das ist so ein Mini-Sturm aus meinem Leben, der wirklich passiert ist und für den ich mich auch schäme. Aber damit ihr so ein bisschen wisst, wie das funktioniert. Ich bin ja Lehrer und ich bin auch Sportlehrer. Und bei uns gibt es an der Schule sowas wie Lehrersport. Also bin ich zum Lehrersport gegangen. Wir haben Badminton gespielt. Und ich habe Badminton gespielt gegen den Schulleiter der Nachbarschule. Der ist so ungefähr 10 Jahre älter als ich, sitzt den ganzen Tag in seinem Büro und ist zufälligerweise auch noch ältester in unserer Gemeinde. Und ich spiele mit dem Badminton und der zieht mich gnadenlos ab. Richtig. Ich schwitze schon und schnaufe. Und der scheucht mich rechts, links, ganz gemütlich. Und ich merke, das ärgert mich. Weil ich bin Sportlehrer, er ist es nicht. Ich bin den ganzen Tag in der Turnhalle, er sitzt im Büro und der zieht mich richtig ab. Na gut, der war früher mal im Badmintonverein, da muss man dazu sagen. Egal. Und was ist meine Reaktion? Ich hätte jetzt 1000 Reaktionsmöglichkeiten. Ich sage zu ihm, ja, Badminton ist nicht mein Sport, ich bin eher Fußballer. Aha, interessant. Warum habe ich das gesagt? Welches Ziel habe ich verfolgt? Gott sieht ganz genau in mein Herz und sieht ganz genau, warum ich das gesagt habe. Mein Ziel war, ich wollte nicht so blöd vor dem dastehen. Mir war das peinlich. Ne? Ja, sagt man, ist doch klar, ist doch menschlich. Aber Gott sieht genau, was da passiert. Und wie habe ich es gerechtfertigt? Naja, es ist halt peinlich, wenn ein Sportlehrer von einem Nicht-Sportlehrer, der noch 10 Jahre älter ist, abgezogen wird. Aber worum ging es mir jetzt wirklich? In dem Moment ging es mir um Anerkennung. Ich wollte nicht blöd vor ihm dastehen. Worum ging es mir nicht? Mir ging es nicht um die Ehre Gottes. Ich habe an Gott gar nicht gedacht in dieser Situation. Wie hätte eine Reaktion ausgesehen, die Gott verherrlicht? Naja, ich hätte ja ganz anders reagieren können. Ich hätte beten können und ich sagen, danke Herr, dass du mir einen Bruder schenkst, der mich so richtig demütig hält. Ja, hätte ich auch machen können. Ich hätte ihm auch sagen können, du Mensch, lieber Bruder, ich nenne jetzt keinen Namen, herzlichen Glückwunsch, toll, dass du so begabt bist und noch so fit bist. Hätte ich auch, ich hätte 1000 Möglichkeiten. Ne? Aber so habe ich reagiert. Und Gott sieht mein Herz und sieht puren Götzendienst. Puren Götzendienst. Er nimmt das sehr ernst. Wir lachen darüber, weil es menschlich ist. Das ist ein kleiner Sturm und ich kann auch frei darüber reden, weil das ist nicht so mein, ich habe ein ganz anderes Problem, das ist noch viel, viel schlimmer. Aber seht ihr, so praktisch wird das. Und deswegen, ich kann euch das gerne dann zur Verfügung stellen, wäre so die Hausaufgabe, die ich euch mitgebe, wenn ihr aus dieser Predigt wirklich was mitnehmen wollt. Die Bibel sagt, wir sollen uns selber prüfen. Wir sollen uns nicht nur selber um uns drehen die ganze Zeit, man kann es auch übertreiben, ne? Wir sollen auf Christus schauen. Wenn wir auf uns schauen, werden wir manchmal ein bisschen depressiv. Aber trotzdem zu sagen, Herr, erforsche mich, das ist das gefährlichste Gebet, was man beten kann, prüfe mich, sehe, wie ich es meine und sehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Weg, Psalm 139, kann man sich schon mal die Frage stellen, warum war denn eigentlich dieser Ehestreit, warum hat gerade das mich so gefuchst? Und weißt du, Gott wird dir einen Ehepartner geben, ist das beste Werkzeug in seiner Hand. Ist das beste Werkzeug. Und was der Ehepartner nicht schafft, schaffen die Kinder. Aber 100%. Gott schickt dir einen Ehepartner, der genau nicht so ist, wie du ihn haben willst. Warum? Weil er dich in der Heiligung weiterbringen möchte. Das ist das Größte. Als ich das verstanden habe, ist unsere Ehe, also ich wusste das zum Glück schon vor der Ehe. Aber ich muss wirklich sagen, meine Frau und ich kann das zur Ehre Gottes sagen, wir führen, glaube ich, eine überdurchschnittlich gute Ehe, weil wir wissen, wenn da etwas ist, was uns stört, meine Frau ist nicht das Problem, ich bin das Problem. Gott benutzt sie nur als Werkzeug, um an meinem Herzen zu arbeiten. Und wenn man das gecheckt hat, streitet man schon die Hälfte weniger und entschuldigt sich viel, viel schneller, weil man weiß, sie ist nicht das Problem. Das wurmt mich jetzt, weil da ein Schatz in meinem Herzen angegriffen wird. Warum bringt mich das auf die Palme, dass meine Kinder gerade so sind, wie sie sind? Ich habe wunderbare Kinder, aber wisst ihr, als Lehrer will man ja besonders dann gute Kinder hervorbringen. Und genau die machen ihren Strich durch die Rechnung, die führen sich auf wie die Axt im Wald. Warum? Weil Gott will an dein Herz ran. Versteht ihr das? Das ist der ganze Punkt. Und wenn man nach biblischer Logik vorgeht, braucht man keine Psychologie. Muss man einfach nach biblischer Logik vorgehen und dann kommt man an die zentralen Werte heran. Was sollte denn eigentlich der zentrale Wert sein? Nun, gerade gucken, ob ich das hier noch habe. Ja,
da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, der zentrale Wert sollte eigentlich immer Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen sein. Und Jesus sprach zu ihm, als er gefragt wurde, was das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Denken, das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jede Sünde, die wir begehen, ist letztlich eine Sünde gegen die Liebe. Immer. Wenn wir sündigen, sündigen wir gegen die Liebe zu Gott oder zum Nächsten. Eins der beiden ist es immer. Und gegen Gott immer in erster Linie. Und die Medizin ist Buße, Bekehrung, Heiligung. Also die Medizin ist Buße. Ich werde heute in meinem zweiten Vortrag darauf intensiv eingehen. Wenn du noch nicht wiedergeboren bist, ist es Bekehrung. Und dann beginnt Gott einen Prozess, den wir Heiligung nennen. Du bist ein Kind Gottes, du bist gerechtfertigt, aber bis zu deinem Lebensende wird Gott mit dir daran arbeiten, dich Jesus ein bisschen ähnlicher zu machen. Und das ist manchmal auch schwere Schule, harte Schule, Stürme in unserem Leben. Nun, als Jesus fertig war mit seiner Predigt, mit der Bergpredigt, ich komme zum Ende, wisst ihr, was man da liest? Als Jesus fertig war am Ende in Matthäus 7, da heißt es, ich muss noch schnell aufschlagen, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die Menschen, die waren entsetzt über das, was Jesus da gepredigt hat. Weil Jesus in der Bergpredigt erstens mal sich selbst auf die Stufe Gottes stellt. Ihr habt gehört, ich aber sage euch, er lässt da keinen Zweifel. Oder in Matthäus 7 sagt er, an jenem Tage werden viele sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem und so weiter und so fort. Und er sagt dann, ich habe euch nie gekannt. Also er ist der Richter. Aber die Menschen entsetzten sich auch, weil Jesus nicht gelehrt hat wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben den Maßstab Gottes so tief runtergesetzt, dass sie ihn menschlich halten konnten. Und Jesus verschärft das Gesetz noch mehr, damit auch der Letzte begreift, aus eigener Kraft schaffst du es nicht, du brauchst die Gnade. Und deswegen schließt sich der Kreis wieder zum Anfang der Bergpredigt. Die allererste Seligpreisung, damit fängt die Bergpredigt an. Selig sind die geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Du musst erkennen, dass du vor Gott weitaus nicht so bist, wie du bist. Gott sieht nicht nur dein Tun, Gott sieht, was in deinem Herzen passiert. Und dann schreist du nach Jesus und dann bittest du um Gnade und dann kriegst du auch die Gnade. Und dann kommt Jesus und dann möchte er dein Leben komplett neu verändern. Wisst ihr, wir sind verlorener, als wir es je zu glauben gemeint haben und wir sind mehr gerettet, als wir je zu hoffen gewagt haben. Und das ist das Schöne. Im Laufe unseres Lebens, das werden wir heute Nachmittag sehen, wird einmal die Erkenntnis der Herrlichkeit und Majestät Gottes immer größer und auch die Majestät, die Herrlichkeit, die Erkenntnis unserer eigenen Sündhaftigkeit. Und das, was das überbrückt, das ist das Kreuz. Das Kreuz überbrückt diesen Spagat. Das werden wir heute Nachmittag dann noch sehen. Soweit mal. Wenn ihr da noch Fragen habt, können wir gerne ins Gespräch kommen. Es ist wirklich schade. Das ist die alte Präsentation. Ich hab eine, die ein bisschen deutlicher noch ist. Ich werde die dem Andreas gerne zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr das untereinander gucken, wie ihr das verteilt. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Analyse eures eigenen Herzens. Da ist der Kampfplatz, nicht die äußeren Dinge. Es ist nicht dein Chef und auch nicht dein Beruf und auch nicht deine Gemeinde. Das ist alles nicht das. Hier, da wird der Kampf gewonnen. Und da wünschen wir uns wirklich Gottes Segen, dass wir Jesus in jedem Bereich unseres Lebens wirklich die Herzenstür öffnen, dass wir unser Fundament auf Christus bauen. Amen. Oh ja, wir können gerne noch beten. Ja, stehen wir noch auf zum Gebet, das kann ich gerne noch machen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort und wir danken dir, dass du kein oberflächlicher Gott bist. Du gibst dich nicht damit zufrieden, dass wir nach außen einen wunderschönen Schein aufbauen, sondern du möchtest an unser Herz ganz tief heran, an unser Denken, an unser Wollen, an unser Fühlen, vor allem an unsere Anbetung. Und wir loben und preisen dich, Herr. Wir brauchen dich dafür, Herr. Wir erkennen immer mehr unsere geistliche Armut, gleichzeitig dein Reichtum, deine Schönheit, deine überfließende Gnade, die du uns in Jesus Christus anbietest. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir da an der Stelle auch unsere Lektion wirklich lernen, dass wir verstehen, warum Stürme in unser Leben kommen, dass wir deine liebende, gnädige und gütige Hand dahinter sehen die uns einfach wachrütteln möchte, die in unser Herzensfundament möchte. Danke, Herr. Und so bitten wir dich jetzt auch um deinen Segen für den weiteren Tag. Danke, dass wir mit dir verbunden sind. Danke auch für die Gemeinschaft, die du untereinander schenkst. Amen.